Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast. Mein heutiger Gast ist die ORF-Moderatorin und Journalistin Marie Lang. Und Marie Lang ist auch bekannt für ihren ganz fantastischen Podcast. Es ist ein feministischer Podcast, der zum Thema Frauenfragen regelmäßig on air geht. Und ich bin ein begeisterter Fan von diesem Podcast und freue mich sehr, sehr, dass Sie heute beim Care in Action Podcast selber zu Gast sind.
Das freut mich sehr zu hören und ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Fangen wir vielleicht gleich an mit den Frauenfragen. Care als weltweite Organisation ist bekannt dafür, dass Frauen und Mädchen wirklich im Zentrum unserer humanitären Arbeit stehen und Frauenthemen und Frauenanliegen sind ja auch ein großer Teil von ihrer Arbeit. Ich habe gelesen, Sie sind der beste feministische Podcast in Österreich, würde ich auch voll zustimmen. Sind Sie eine Feministin?
Auf jeden Fall. Das kann ich nur ganz klar mit Ja beantworten. Ich kann ja nicht ganz nachvollziehen, wie man als Mensch generell nicht Feministin oder Feminist sein kann, weil ich denke, das Kämpfen oder der Wunsch nach Gleichberechtigung ist ja irgendwo in uns allen drin verankert. Also ich glaube ja zum Beispiel auch, dass niemand als schlechter Mensch auf die Welt kommt und eben dieser Grundgedanke, alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben, jeder Mensch soll in Würde leben können und niemand soll aufgrund seines Geschlechts benachteiligt werden, das ist sowas zutiefst Menschliches und dieser Wunsch danach ist so zutiefst menschlich, dass ich gar nicht nachvollziehen kann, wie jemand, also natürlich kann ich es nachvollziehen theoretisch, weil einfach der Feminismus eine lange Geschichte hat und da auch nicht alles nur zu befürworten ist, was in den vergangenen Jahrhunderten passiert ist in Bezug auf den Feminismus. Aber so grundsätzlich kann ich nicht verstehen, warum heutzutage immer noch jemand ein Problem mit diesem Begriff hat.
Ich glaube, das sind gar nicht so wenige, die ein Problem mit diesem Begriff haben. Und was bedeutet es für Sie ganz persönlich?
Also ich habe natürlich, mir ist bewusst, dass viele Menschen ein Problem mit dem Begriff Feminismus haben und das war unter anderem auch ein Grund, warum ich mit meinem Podcast begonnen habe und warum ich ihn genau so aufgezogen habe, wie er jetzt ist, nämlich das Thema Gleichberechtigung einerseits natürlich mit einer Ernsthaftigkeit anzugehen, aber auf der anderen Seite auch mit einem Augenzwinkern, weil ich finde, man kann über so viele Dinge im Leben auch lachen, die durchaus ernst sind. Und auch ein bisschen so den Menschen die Berührungsangst zu nehmen. Was heißt das eigentlich, für Feminismus zu sein? Was heißt das eigentlich, nach Gleichberechtigung zu streben? Also Feministin zu sein oder Feminismus generell bedeutet für mich, dass ich eben nicht möchte, dass jemand aufgrund seines Geschlechts irgendwo im Leben Nachteile hat, dass jeder einfach die gleichen Chancen und Möglichkeiten im Leben hat. Und leider erlebe ich es auch in unserer westlichen Welt immer noch, dass Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts, dass ihnen einfach Eigenschaften umgehängt werden, dass sie dadurch gehindert werden, sich in ihren vollen Möglichkeiten zu entfalten. Und ich sehe das als großes Problem. Und gerade jetzt in der Pandemie und als die Corona-Krise begonnen hat, habe ich es am eigenen Leib erfahren, was das heißt, als Frau auf gewisse Tätigkeiten reduziert zu werden. Und Stereotype sind ja in uns allen drinnen verankert, weil wir ja eben in dieser Gesellschaft groß geworden sind und groß werden. Und dann habe ich mich halt auch ertappt dabei, dass ich zu Hause war bei den Kindern, weil offenbar meine Vorgesetzten gemeint haben, ich bin als Frau auch zuständig für meine Kinder. Also ich wurde nicht mal gefragt, ob ich in Kurzarbeit gehen möchte, sondern ich wurde einfach geschickt, habe gesagt, ich will das nicht. Und ich verstehe schon diesen nett gemeinten Ansatz, nämlich ja, dann hast du Zeit für deine Kinder zu Hause, also für die da zu sein. Aber auf der anderen Seite muss man sich schon die Frage stellen, warum ich als Frau? Also die Kinder haben ja auch einen Vater, mit dem ich zusammenlebe, ich bin verheiratet. Es hat niemand gefragt, was mit diesem Vater ist. Und auch er wurde nicht
er
gefragt.
Er wurde auch nicht
Nein.
gefragt. Okay.
Und dann habe ich mich eben ertappt in diesen ersten Wochen des Lockdowns, des ersten letzten März, dass ich dann halt wirklich versucht habe, so die perfekte Hausfrau auch zu sein und meinen Mann nicht zu stören bei der Arbeit im Homeoffice, die Kinder irgendwie zu beschäftigen, dreimal am Tag zu kochen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, bin ich völlig bescheuert? Also das ist nicht der Grund, warum ich studieren gegangen bin. Das ist nicht der Grund, warum ich versuche in meinem Job gut zu arbeiten und Zeit zu investieren. Also irgendwas läuft da schief. Und das ist jetzt ein, das ist ja eigentlich ein schon sehr hohes Niveau, um über Dinge zu sudern, wenn man so will. Also das ist ja jetzt nichts, was mich in meinem Leben wirklich bedroht. Aber es war für mich so ein Zeichen von, so, und jetzt möchte ich genauer hinschauen. Und je genauer ich hingeschaut habe, desto eher ist mir bewusst geworden, wir sind noch gar nicht so weit, wie ich auch immer gedacht habe. Oder wie man in der Gesellschaft ja immer so tut, von wegen, naja, habt ihr keine anderen Sorgen, jetzt müssen wir über das Gendern reden. Wir haben ja eh schon alles erreicht.
Aber ich nehme nicht an, dass das das erste Mal war, wo Sie unmittelbar sich gedacht haben, naja, die perfekte Hausfrau ist ja auch ein Stereotyp in Wirklichkeit, das gerade von Frauen auch perpetuiert wird. Haben Sie das vorher auch schon kennengelernt?
Ja, also der einschneidendste Moment für mich war, als ich Mutter geworden bin vor 7 Jahren, weil ich da so stark mit meinen eigenen Stereotypen eben konfrontiert worden bin. Also ich habe 33 Jahre meines Lebens gedacht, ich bin die volle Feministin, ich muss das aber auch nicht groß an die große Glocke hängen, weil das ist ja eh alles selbstverständlich. Ich habe genau die gleichen Möglichkeiten wie Männer auch und ich bin ja auch in meinem Job erfolgreich gewesen. Ich habe ganz gut verdient. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, ich bin irgendwo aufgrund meines Frauseins behindert in meinem Alltag. Und dann bin ich Mutter geworden und dann hat es mir mal so richtig die Schuhe ausgezogen, weil ich das Gefühl gehabt habe, okay, also die Gesellschaft erwartet plötzlich Dinge von mir, die mir so nicht bewusst waren und ich selber aber auch. Und das war so der große Konflikt und die Gesellschaft kann man jetzt eh nicht von heute auf morgen verändern, aber für mich war dann ganz stark bewusst, ich muss mich mit meinen eigenen Stereotypen konfrontieren und versuchen, an denen zu arbeiten. Und ich glaube, wenn das jede und jeder von uns viel bewusster tut, dann kann man auch schon was verändern.
Das heißt, die Veränderung fängt in Wirklichkeit im eigenen Kopf an und auch in den Bildern, die wir mit uns tragen, auch wenn wir uns für wahnsinnig aufgeklärt, modern und total gleichberechtigt halten, oder?
Also wenn ich immer noch glaube, dass das Baby mich als Mutter, weil ich eine Frau bin, mehr braucht als den Mann, dann werde ich natürlich ihn nicht aufwecken in der Nacht oder werde natürlich dann nicht mir ein Wochenende gönnen, weil ich mal Erholung brauche. Aber mein Mann hat das alles ganz selbstverständlich gemacht.
Ich schließe daraus, dass Sie das nicht glauben. Da gibt es im aktuellen Spiegel eine sehr interessante Reportage, so mit dem Titel, wenn wir neue Männer wollen, dann müssen die Frauen die Männer aber auch lassen. Wo es also darum geht, dann, dass Männer, die in Karenz gehen, was ja bei uns alles andere als eine Selbstverständlichkeit noch ist, gerade in Österreich, dann auch damit konfrontiert sind, dass ihnen die eigene Frau vieles gar nicht zutraut oder meint, sie macht das besser oder das kleine Kind braucht sie mehr. Also ich glaube, da haben wir in unserer eigenen Gesellschaft noch riesige Themen zu bewältigen, wenn wir wirklich zu einer Gleichberechtigung kommen wollen. Das führt mich jetzt ganz kurz auch in die Arbeitswelt von Care. Wir arbeiten ja auf der ganzen Welt in ganz verschiedenen kulturellen Kontexten und da gibt es ja gar nicht wenige, wo es wirklich per Geburt ein Nachteil ist, wenn man als Mädchen auf die Welt kommt, wo von vornherein klar ist, Schule wird es eher nicht spielen und wenn, dann nur ganz kurz, dass die gesamte Care-Arbeit, die gesamte Hausarbeit, die gesamte schwere Feldarbeit Frauensache ist, dass Frauen kein eigenes Einkommen haben, dass Frauen die Erlaubnis brauchen eines Mannes, dass sie arbeiten gehen dürfen. Das ist bei uns übrigens auch noch nicht so lange her. Ich habe in den Unterlagen meiner schon verstorbenen Eltern auch noch die Zustimmung meines Vaters gefunden, dass meine Mutter in den 60er Jahren als Buchhalterin arbeiten durfte.
Das hat mich im Zuge der Recherche zu meinem Podcast auch also wirklich erstaunt. Mir war es nicht bewusst, dass es erst mit dem Familiengesetz 1975 für Frauen dann nicht mehr, dass sie dann eben nicht mehr ihren Ehemann fragen.
Ist noch gar nicht so lange her, oder? Wo wir heute schon das so abtun und sagen, naja, ist eh schon alles erledigt, was wollt ihr, so wie Sie gesagt haben. Und man weiß einfach, dass Länder, die Frauen, das Potenzial von Frauen, auch Mädchen, ausbildungsmäßig und wirtschaftlich verstehen, dass das auch genützt werden soll, Armut viel effektiver bekämpfen als Länder, die das vernachlässigen. Mhm. Und es gibt die wirtschaftliche Seite, das ist die eine, aber es gibt auch die rechtliche Seite, die ja bei uns auch zunehmend diskutiert wird, dass alle Menschenrechte natürlich auch auf Frauen Anwendung finden und dass gerade so wie die Pandemie oder kriegerische Konflikte Gewalt an Frauen bis hin zum Morden, Vergewaltigung, strukturelle Gewalt, dass das einfach nicht mehr geht. Und Sie können sich sicher vorstellen, dass das in der praktischen Umsetzung wirklich, wirklich schwierig ist, Frauen und Mädchen in das Zentrum zu stellen und zu sagen, das muss mit berücksichtigt werden. Und wenn wir hier schon so große Diskussionen diesbezüglich haben, na, wie schwierig ist das dann erst in einem anderen kulturellen Kontext, gewisse Themen überhaupt auch nur anzusprechen?
Ich habe mir eben in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Gedanken auch was könnte man ändern, wie könnte man zu mehr Gleichberechtigung finden gemacht, auch unter anderem, weil ich zum Podcast jetzt noch ein Buch geschrieben habe. Und was mir aufgefallen ist, und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass man eben auf Frauen und Mädchen schaut, die in ihrem Selbstbewusstsein bestärkt, dass man ihnen aufzeigt, welche Möglichkeiten sie überhaupt haben, dass sie auch ihr Wort erheben dürfen, sollen und müssen, damit sich was ändert. Aber was mich jetzt interessieren wird, auch in der Care-Arbeit, weil ich oft das Gefühl habe, die Männer werden so ausgeklammert, also Buben vor allem und Männer. Wie sieht's denn da aus in der Arbeit mit der Aufklärung? Jetzt auch, was die Männer betrifft, weil auch denen habe ich oft das Gefühl, müsste man ja auch Möglichkeiten aufzeigen. Die sind ja auch in einem, das ist ja auch nicht von der Natur aus, dass Männer gewaltbereit sind, dass Männer irgendwie Frauen unterdrücken wollen. Also da gibt es ja auch diverse Untersuchungen, dass das eben nicht so ist.
Genau, da haben Sie absolut recht. Und es gibt kein einziges, also Care ist jetzt, wir sind vom Ansatz her auch eine feministische Organisation, aber wir sind eine Katastrophenhilfsorganisation. Und es gibt kein einziges Projekt, das erstens nicht von lokalen Leuten gemacht wird. Also Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass da jemand wie ich dann hinkommt und anfängt, über Frauenrechte zu sprechen. Das machen schon die Frauen vor Ort. Die gibt's in jedem Land, gibt's engagierte Frauen, die sich dafür einsetzen. Und das Zweite ist, es findet nichts statt, gar nichts, ohne die aktive Einbeziehung von Männern und Buben. Weil eins dürfen wir nicht vergessen, die Mütter spielen die Schlüsselrolle bei der Erziehung, sowohl der Mädchen als auch der Buben. Und von dem her müssen wir ganz klar ansetzen, weltweit, dass wenn wir wirklich von echter Gleichberechtigung sprechen, dann hat die Mutter eigentlich auch einen großen Anteil dran, was den Kindern vermittelt wird, was die Ziele sein sollen, dass ein Bub eben auch mithelfen kann. Ich meine, ich habe das selber in meiner Schulklasse gehabt, dass Mädchen, die Brüder hatten, da mussten nur die Mädchen beim Tischdecken helfen und die Buben nicht. Und das ist noch nicht endlos her. Ja? Also das geht nicht, ohne das als Gesamtheitliches zu sehen. Und es geht auch nicht, ohne dass der Impuls von vor Ort kommt. Was überhaupt nicht funktioniert ist, wenn zwei moderne Frauen, die mitten im Leben stehen, beruflich erfolgreich sind, zum Beispiel nach Uganda oder nach Äthiopien fahren und dort sagen, ja, wieso macht ihr das hier nicht so? Es sind andere kulturelle Kontexte, andere Lebenswelten, aber trotzdem ist wirklich einer der Hauptschlüssel, wenn Armut zurückgehen soll, dass Frauen eine Ausbildung haben, Frauen zum Familieneinkommen beitragen und einfach nicht ausschließlich in Abhängigkeiten leben. Und ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, aber eine sehr aktive Schauspielerin, die Verena Altenberger, ist auch vor kurzem gefragt worden, was für sie Feminismus ist. Und sie hat gesagt, das ist für sie im Jahr 2021, hat mir sehr gut gefallen, I'm every woman. Also ich kann alles, aber ich muss nicht alles sein. Und ich glaube, das ist etwas, wo man viel Fingerspitzengefühl und auch viel Akzeptanz und Toleranz braucht, dass man dann auch sagt, okay, was für eine passt, passt bei Weitem nicht für alle. Und ich glaube, das könnte auch sein, dass da eine gewisse Müdigkeit gerade bei jüngeren Frauen beim feministischen Thema ist, weil halt vieles schon selbstverständlich war. Aber ich nach wie vor auch aus meiner Arbeit mit Care tief überzeugt bin, dass ein eigenes Einkommen, eine gute Ausbildung, okay, es ist nicht das Wundermittel für alles, aber es ist schon mal ein sehr, sehr gutes Rüstzeug.
Aber ich denke schon, dass Bildung zum Beispiel ja auch eine große Freiheit bedeutet, absolut, nämlich auch überhaupt die Freiheit zu wählen. Also wenn ich Bildung habe, ich habe ja dann viel mehr Möglichkeiten im Leben. Und das heißt natürlich nicht, dass man dann reich wird irgendwann und sich dann bis in sein Leben seine ausruhen kann. Das sollte jetzt eigentlich auch gar nicht so das Ziel sein, finde ich. Aber Bildung ermöglicht einem eben auch weiterzudenken und Dinge zu hinterfragen und auch zu schauen, Muss das denn überhaupt so sein? Also das ist zum Beispiel etwas, ich komme ja aus einer, ich glaube, das kann man schon so sagen, eher ärmlichen Arbeiter, also einer klassischen Arbeiterfamilie. Mein Vater hat nicht mal die Matura, meine Mutter kommt aus Ungarn, die ist als Hilfsarbeiterin nach Österreich gekommen. Und für meine Eltern war, und das habe ich aber erst später verstanden, das habe ich so als Kind, fand ich sie immer ein bisschen eigenartig, für sie war Bildung wirklich das Oberste. Und ich bin auch in eine Privatschule gegangen, spannenderweise. Also das, meine Eltern haben sich da wirklich abgearbeitet, damit sie mir die Privatschule ermöglichen. Man muss dazu sagen, es war auch die einzige Schule im Umkreis, wo es damals einen Hort gab. Das heißt, sonst hätten meine Eltern mich ja gar nicht betreuen können anderwärtig. Ich bin dann ins Gymnasium gegangen, obwohl ich lieber in die Hauptschule gehen wollte, weil dort eben so mein Umfeld war, mein Freundeskreis. Und sie haben mir auch immer ermöglicht, dass ich in den Sommermonaten, ich war glaube ich 2 oder 3 Mal in England, immer so ein paar Wochen auf Sprachferien. Und das war damals, ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Ich habe mich immer nur gewundert, warum ich immer nur Butterbrot kriege und irgendwie das leere Joghurt im Kühlschrank steht. Aber ich trotzdem dann all die Dinge machen darf, wie die Mitschülerinnen, deren Eltern halt Rechtsanwälte waren oder Ärzte. Und ich glaube aber und bin heute meinen Eltern wahnsinnig dankbar, weil mir das einfach den Weg, den ich jetzt gehen durfte, ermöglicht hat. Also das war so der Grundstein. Und darum bin ich der festen Überzeugung, dass Bildung Möglichkeiten schafft im Leben.
Ja, das ist sicher so und man kennt auch seine eigenen Rechte nur, wenn man ein Grundmaß an Bildung hat. Das ist etwas, mit dem wir sehr häufig in unserer Arbeit konfrontiert sind und man nennt es dann Meaningful Participation, weil es reicht nicht, dass man Frauen um einen Tisch setzt und sagt, so, ihr habt jetzt die Hälfte der Stimmen, was weiß ich, beim Bürgermeister im Dorf, sondern sie müssen ja auch wirklich aktiv was Sinnhaftes beitragen und da brauchst du einfach ein gewisses Rüstzeug. Mhm. Ja? Und das ist halt eine Hürde, die für viele Mädchen weltweit fast nicht zu nehmen ist, wenn sie nicht den Zugang zu einer Schule, zu einer halbwegs guten Schule und dann auch zu einer weiterführenden Bildung haben, weil sie zum Familieneinkommen beitragen müssen, trifft natürlich auch viele Buben, aber in Relation sind es immer noch viel mehr Mädchen. Oder wenn eine Familie entscheiden muss, welches Kind darf in die Schule gehen, dann sind es halt in der Regel nicht die Mädchen. Mhm. Ausnahmen gibt es immer, aber es sind in der Regel einfach nicht die Mädchen. Und da, glaube ich, ist noch sehr, sehr viel zu tun, dass das in das Bewusstsein aller Eltern eindringt, dass das das beste Rüstzeug für Kinder generell ist, aber halt ganz speziell auch für Mädchen, wenn sie sich dann später behaupten sollen. Und ich glaube auch, dass ein eigenes Einkommen, jetzt einmal egal wie hoch es ist, ein großer Teil der persönlichen Freiheit ist, weil ich kann in einer Beziehung geben, muss das aber nicht, wenn ich wirtschaftlich unabhängig bin. Und ich glaube, das macht schon einen Riesenunterschied. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Na, ich sehe es ganz genauso. Ich meine, ich bin auch irgendwie so mit den Worten, naja, suchst du einen reichen Mann, habe ich schon auch immer wieder gehört. Und natürlich klingt das so, wenn man jetzt aufwächst mit Hollywood-Filmen und irgendwelchen tollen Serien, wo das ja ständig vorgelebt wird. Und sie enden ja auch immer mit dem großen Glück. Also was danach kommt, sieht man ja
nicht mehr.
Das heißt, man glaubt dann vielleicht auch als junges Mädchen, dass das wirklich so das Lebensglück ist, einen reichen, gut aussehenden Mann zu finden, dann Kinder zu kriegen und halt sich da ein bisschen zu kümmern und am Nachmittag mit Freunden ein Prosecco trinken zu gehen.
Und dazu zu verdienen maximal.
Ja, so hobbymäßig halt ein bisschen was dazu verdienen. Aber dass die Realität halt wirklich weit weg ist von diesem, ich nenne es jetzt einfach Hollywood-Bild, weil ich kenne in meinem Umfeld keine Frau, die so lebt. Und ich kenne auch keine Frau, die so lebt, wo das dann auch bis ans Lebensende gut gegangen ist. Weil man kennt ja dann auch die Geschichten, das kann ja dann irgendwie, solange die Kinder im Haus sind, auch gut gehen, nach außen zumindest. Nur was ist dann? Also was ist, wenn diese Lebensaufgabe, die man so groß werden lässt, nämlich als Frau nur Mutter zu sein, wenn die vorbei ist, was bleibt denn dann? Also das hört ja nicht auf nach 20 Jahren, wenn man dann so Mitte 40 ist oder 50. Da lebt man ja dann, zum Glück werden wir ja mittlerweile sehr alt, lebt man ja dann noch mindestens 40 Jahre oder 30 Jahre.
Und was macht man dann, oder?
Wenn man auf Bildung jetzt keinen Wert gelegt hat, wenn der Mann sich vielleicht eine andere gesucht hat, dann hat man halt vielleicht, weil man einen reichen Mann hatte, ist man eh halbwegs abgesichert, muss aber auch nicht immer sein. Nur
aber auch in großer Abhängigkeit letztendlich. Ja, und das muss man, finde ich, auch verkraften.
Also. Und darum, also nach wie vor, Bildung schafft Möglichkeiten und Freiheit. Und ich glaube, Freiheit ist eines der, also das ist für mich so das Oberste, Freiheit ist eines der wichtigsten Dinge. Und man sieht es ja auch jetzt in der Welt, wie und wo die Freiheit jetzt auch bei Frauen und generell bei Menschen beschnitten wird. Und gerade in der Corona-Pandemie haben wir es ja auch erlebt, wie sich das anfühlt, sich plötzlich unfrei zu fühlen.
Das fühlt plötzlich sich ganz schrecklich an,
hat
oder?
Man dies, genau, es ist schrecklich. Und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen und jede. Und darum ist es so wichtig, da einfach sich in seinem privaten Umfeld Freiheiten zu schaffen und sich eben nicht abhängig zu machen von einem Partner oder einer Partnerin. Das gilt ja für Männer genauso.
Absolut.
Nur schaut es halt da ein bisschen anders aus.
Und ich glaube auch, dass wirklich wichtig ist, gerade jetzt auch in der Diskussion der letzten Tage, dass wir uns unsere Freiheiten, die ja letztendlich auch in den Menschenrechten festgeschrieben sind, dass wir das auch verteidigen und schützen und nicht, wenn es gerade mal nicht passt, sagen, naja, da braucht man vielleicht eine Alternative. Also was das für eine enorme Auswirkung nämlich hat, auch auf unsere Vorbildwirkung, das ist auch ein Thema, das ich mit Ihnen ansprechen möchte. Wie wichtig sind in dieser ganzen Debatte denn die Vorbilder und woran haben Sie sich orientiert oder orientieren Sie sich heute?
Also ich glaube, dass Vorbilder wahnsinnig wichtig sind. Also ich sehe das auch bei meinen Kindern und das ist zum Beispiel auch ein Weg, den ich bei meinen Kindern gehe, dass ich der Meinung bin, es ist viel wichtiger, die Werte, die man vertritt, vorzuleben, als den Kindern irgendwie einzutrichtern, bitte Danke und Entschuldigung zu sagen, auch wenn sie es nicht so meinen. Also ich erlebe es einfach, meine kleine Tochter ist 4 und meine große ist 7 und die mussten nie Bitte oder Danke sagen und das war für viele Menschen sehr befremdlich, die mussten auch keine Hand geben und mittlerweile sagen einfach Danke, wenn sie es so meinen und sie entschuldigen sich auch, wenn sie es so meinen. Ich habe immer gesagt, wenn du dich freust, wenn dir was schenkt, dann kannst du Danke sagen und freut sich der andere auch. Und ich denke mir, wenn man Dinge wirklich meint, dann hat das eine ganz andere Wirkung und dann macht das auch was mit dem Gegenüber, als wenn man jetzt einfach nur Worte sagt, die leer sind. Aber die Frage war nach den Vorbildern. Also ich glaube, dass Vorbilder wahnsinnig wichtig sind und da sehe ich zum Beispiel auch ein großes Problem, was die Gleichberechtigung betrifft, wenn wir nach wie vor Politikerinnen und Politiker haben, die in Bezug auf Gleichberechtigung eher rückschrittlich agieren. Also eine Frauenministerin, die von sich sagt, sie ist keine Feministin, sie kann mit dem Begriff eigentlich nicht wirklich was anfangen, sehe ich als sehr problematisch. Und ich sehe es auch als sehr problematisch, wenn unser Bundeskanzler, der Vater wird in diesem Jahr, sagt, als Regierungschef kann man nicht einmal einen Monat in Karenz, also in Papamonat nehmen. Was ist das für ein Vorbild für alle anderen Männer in diesem Land? Also für Männer, die nicht in Führungspositionen sind, okay, da stellt sich ja oft, die haben ja ganz andere Themen, das stellt sich ja oft gar nicht die Frage, aber für alle anderen Männer in Führungspositionen, was bedeutet das? Und wenn wir uns dann aber umschauen in der Welt und die neuseeländische Regierungschefin ist Mutter geworden in ihrer Amtszeit und die war 6 Wochen, glaube ich, zu Hause, da ist das Land nicht untergegangen. Also es gibt ja, das ist ja auch ein bisschen, das vermittelt mir ja auch den Eindruck, als wäre eine einzige Person für dieses Land verantwortlich. Und wenn diese Person mal kurz Pause macht, dann geht alles den Bach runter. Also das ist ja ein, es vermittelt wieder dieses Bild des starken Mannes, den es braucht, um ein Land zu lenken. Und das geht für mich in eine ganz falsche Richtung.
Ich glaube, er hat ja auch gesagt, für ihn ist das nichts. Und das sollte ja eigentlich nicht die Frage sein. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Also mir hat das von dem steirischen Sänger wirklich gut gefallen, wie er gesagt hat, er wurde selber auch kritisiert, weil er halt dabei sein will, wie seine Kinder aufwachsen und das sehen will.
Sie meinen jetzt in meinem Podcast Frauenfragen, das Interview mit dem Christian Stani von Alle Achtung.
Das hat mir wirklich gut gefallen, wie er gesagt hat, naja, er ist ja da selber dafür noch kritisiert worden praktisch, dass das unmännlich sei, wenn man halt bei allem dabei sein will, weil es ist ja, wie Sie gesagt haben, Kinder gehören ja beiden Eltern. Das ist ja jetzt einmal, das ist halt einmal so. Und ich glaube auch, dass Vorbilder wahnsinnig wichtig sind. Und ich glaube auch, um auf das einzugehen, was Sie gesagt haben, das hat schon viel mit Wahrhaftigkeit zu tun. Weil einerseits ist heute, und das ist auch wichtig, ich würde jetzt auch sagen, dass ein Text mit Gender-Sternchen schwer zu lesen ist, auf der anderen Seite bildet Sprache aber auch Realitäten ab. Ich denke nur an die unrühmliche Diskussion über unsere Bundeshymne, oder? Das war ja wirklich lächerlich bis ins Letzte und ist es teilweise heute noch. Also warum kann man nicht sagen, Frauen und Männer sind gleich wichtig und wir sind so wahrhaftig, dass wir es nicht nur sagen, sondern dass wir das auch umsetzen? Und dann, glaube ich, wird es auch gar nicht mehr so entscheidend sein, nur die Vorbildwirkung, sondern wir müssen es halt auch glauben. Und ich glaube, dass wir immer mehr zu Dingen kommen, die man sagt. Das ist zumindest, was ich mit zunehmendem Alter beobachte. Und in der Umsetzung hapert es dann, weil es wird halt erwartet, dass man so sagt.
Ja.
Aber meinen tue ich es eigentlich nicht so. Und wenn ich nach wie vor meine, es ist halt das größte Glück, was uns in alten Hollywood-Filmen vorgegaukelt wird, dann wird sich da auch nicht wirklich etwas ändern. Und das führt uns, finde ich, sehr schön in die Debatte, wenn wir uns jetzt auch so wundern, dass in vielen Ländern teilweise wir rückschrittliche Entwicklungen sehen. Und teilweise sehen wir es auch bei uns, befeuert durch die Pandemie. Und ich sage immer, das ganze Homeoffice, das ist nicht so praktisch, wie uns das vorgegaukelt wird, denn wir verschwinden im öffentlichen Leben zunehmend. Und dazu können wir dann auch noch alles zu Hause praktisch mitschaukeln, und das wird uns dann als etwas ganz Positives und Erstrebenswertes verkauft. Also ich glaube, da muss man schon auch ehrlich bleiben und sagen, dass gewisse Dinge erfordern eine Öffentlichkeit, gewisse Jobs erfordern das, manche mehr, manche weniger. Aber als Frau soll man aktive Akteurin im öffentlichen Leben sein, und die, die das sind, sollten auch wirklich zeigen, was da dahinter steht.
Da gebe ich Ihnen total recht, und wir haben ja heute auch schon ein bisschen darüber geredet, dass wir Frauen auch eine Verantwortung haben, um zu kommunizieren, wie wollen wir überhaupt leben und was ist für uns rechtens und was nicht. Man hat gesehen in der Pandemie, es gab einen Backlash für Frauen, auch in Österreich. Aber, und das ist, ich versuche oft die Dinge nicht nur von einer Seite zu beleuchten.
Absolut.
Das ist auch meine Aufgabe als Journalistin, einfach immer beide Seiten einzufangen und anzuschauen. Und wo ich die Pandemie und auch das Homeoffice als große Chance auch gesehen habe, ist, dass, und da meine ich wieder, wir Frauen müssen in die Selbstverantwortung gehen und auch kommunizieren, was wir wollen. Plötzlich waren alle zu Hause. Plötzlich waren auch die Männer zu Hause, die sonst ja immer nur draußen waren. Und theoretisch klingt das ja wirklich nach nichts, wenn man sich überlegt, okay, man hat zwei kleine Kinder daheim, die sind ja eh süß, die spielen ja eh selber, dann macht man ihnen etwas zu essen, das ist ja eigentlich eher angenehm. Also wie verbreitet ist ja noch der Gedanke, oh, ein Jahr in Karenz, ne, Urlaub, toll. Mhm. Dass das wirklich harte Arbeit ist, sieht man erst, wenn man dabei ist. Ja. Und wenn Männer aber nie die Chance bekommen, dabei zu sein, oder sie sich's nicht mal nehmen, einen Monat, als im Papa-Monat, dann werden sie nie wissen, wie diese Realität mit einem Kleinkind aussieht. Und darum wieder zurückkommend auf Pandemie als Chance. Ich glaube, dass sich Familiengefüge neu formieren können durch diese Phase, dass alle zu Hause waren. Wenn Frauen dann klarer sagen, so und jetzt teilen wir die Arbeit so und so auf. Wenn es weitergeht wie vorher und die Frauen einfach dann nochmal doppelt und dreifach belastet sind, das wird ein Problem. Aber da meine ich eben, ich glaube, wir Frauen müssen auch einfach viel klarer sagen, was wir wollen, wohin wir wollen und dass manche Dinge einfach für uns nicht mehr okay sind.
Woran scheitert es, meinen Sie, in der alltäglichen Praxis? Dass man sich nicht sagen traut?
Ja, ich glaube, wir Menschen sind generell eher konfliktscheu. Also es sind ja die wenigsten so, dass sie Dinge offen ansprechen. Man redet ja dann gern drum herum und solange es eh noch irgendwie geht, schultern dann Frauen noch das noch und denken sich dann, bevor ich dem Mann oder wem auch immer erkläre, wie er es machen soll, mache ich es lieber gleich selber. Ich glaube, wir haben auch sehr, sehr hohe Ansprüche an uns selber. Also wir denken ja dann oft, die Dinge müssen genauso sein, weil wenn sie so nicht sind, sind sie nicht gut. Also ich glaube, ein bisschen runter von den Ansprüchen schadet wahrscheinlich auch nicht. Und auch mal, also ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, für mich war die Erkenntnis auch eine sehr lehrreiche, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich auch mal meinen Mann kochen lasse und die Spaghetti Bolognese hat mal statt Petersilie Koriander drin, geht auch nicht die Welt unter. Also schmeckt halt vielleicht nicht ganz so toll, aber es passiert eigentlich nichts.
Also ein bisschen auch der Abschied von einem eigenen Perfektionsanspruch,
ja,
oder? Gerade durch die Familienarbeit. Helfen.
Ja, und das dann liegen halt mal ein paar Sachen um und um. Also, so what?
Ja gut, ich muss ehrlich sagen, ich bin Ihnen ja dankbar, dass Sie da so offen über Ihre Situation plaudern, weil ich bin zum Beispiel eine Frau, die keine Kinder hat. Ich war immer verheiratet, aber ich habe selber keine Kinder und habe halt wirklich 100% meiner Kraft auf die sogenannte Karriere oder auf meine Arbeit halt konzentriert. Ich habe allerdings auch sehr viel Elend und Leid, gerade von Kindern und Mädchen, also schon seit den Studientagen angesehen. Und das war eben nicht dazu angetan, muss ich ganz ehrlich sagen, dann auch für mich selber die Entscheidung zu treffen und zu glauben, ich kann das alles. Aber ich bin auch ein Stück älter als Sie. Und wir sind auch eher in dem Bewusstsein groß geworden, man muss sich nicht entscheiden, es gibt tolle Frauen, die alles unterbringen, aber letztendlich habe ich mich dann halt dagegen entschieden und gesagt, in meiner Arbeit da profitieren so viele Kinder davon. Ich widme mich dem und sehe aber halt auch wirklich weltweit, wie schwierig es ist für Frauen, ganz unabhängig teilweise vom Kontext, dass sie zu dem, was man unter einem selbstbestimmten, relativ unabhängigen Leben mit einer meaningful participation am öffentlichen Leben, dass man das hinkriegt. Mhm. Und wenn sie mich vor 20 Jahren gefragt hätten, hätte ich die Situation hier ganz anders eingeschätzt jetzt als in anderen Regionen. Je älter ich werde, desto mehr sehe ich eigentlich, ja, natürlich gibt es da Unterschiede und es gibt auch rechtliche Unterschiede, weil rechtlich ist ja bei uns, also vieles bereits gleichgestellt, mhm. aber dass es gelebt und umgesetzt wird, dass diesen gesellschaftlichen transformatorischen Prozess, klingt ein bisschen sperrig, ist es aber offensichtlich mhm. auch, da sind wir alle noch meilenweit davon entfernt und ich finde es eigentlich schade, dass auch bei uns, wenn man fragt, junge Studentinnen, dann teilweise ihren Müttern, die in meinem Alter dann sind, ich bin jetzt Mitte 50, sagen, naja, so abstrudeln will ich mich nicht wie du. Mhm. Also ich glaube, da sollte es wirklich wieder eine Gegenbewegung auch geben, dass man sagt, Wissen ist etwas wirklich Wertvolles, was einem keiner wegnimmt und was einem wirklich weiterbringt, wenn man es erlaubt mhm. und auch zulässt, dass man gescheit ist und das auch auslebt ja. und da keine Hemmungen hat, das auszuleben.
Und wenn ich da auch noch was dazu sagen dürfte, ich sehe ein ganz großes Problem oder mein Wunsch wäre, dass man viel mehr in Familien denkt in unserer Gesellschaft und eben nicht in Mann und Frau und wer hat jetzt welche Aufgabe, sondern um Kinder in die Welt zu setzen, gehören einfach zwei. Und es sind eben biologisch Mann und Frau. Und es ist eben nicht die Frau. Also wir reden da, finde ich, viel zu sehr über die Rolle der Frau. Wir reden darüber, wie kann man es Frauen ermöglichen, möglichst bald wieder ins Berufsleben einzusteigen. Wie kann man es Frauen ermöglichen, dass sie irgendwie mit ihrem Einkommen dann doch in Teilzeit halbwegs über die Runden kommen. Warum Teilzeit und so weiter und so fort. Wir klammern da immer die Männer aus. Und ich finde, es braucht Strukturen, damit Familien gut leben können. Und es sind immer Männer und Frauen. Und
da haben Sie recht.
Ich finde auch, Karriere muss neu gedacht werden. Also warum kann man nur Karriere machen, wenn man einen Vollzeitjob hat, der 50, 60 Stunden umfasst? Das geht für niemanden, der Kinder hat, weil es immer bedeutet, die Person, die dann diese Karriere macht, ist nicht vorhanden. Und wenn man es umdreht, ist es ja genauso blöd, weil wenn jetzt dann nur die Männer zu Hause sind und die Frauen machen Karriere, wer zahlt denn drauf? Es sind die Kinder, die drauf zahlen,
ja.
weil Kinder Eltern brauchen.
Und natürlich, man selber auch, wenn man auch ein bisschen Zeit selbst für sich auch braucht.
Genau. Und was bedeutet das für Alleinerziehende? Ja. Das ist ja das weitere Problem. Absolut. Also das heißt zwar, Kinder brauchen Eltern, aber Menschen brauchen auch Freiraum. Und wenn Absolut. Ich jetzt als Mutter oder Vater alleine für zwei Kinder verantwortlich bin, das ist also Hochachtung vor allen, die das schaffen.
Das ist total schwierig, ist wirtschaftlich schwierig, aber ist, glaube ich, auch menschlich einfach schwierig. Also, und in vielen Gesellschaften gibt es ja diese Möglichkeit nur sehr eingeschränkt, dass man dann alleine Kinder großzieht.
Ich glaube, es war auch nie so gedacht.
Gibt es die Option auch gar nicht, muss man auch dazu sagen. In Ihrem Buch wird das ähnlich ausschauen wie die Podcasts vom Ansatz oder schreiben Sie über die Podcasts oder worum geht es in dem Buch?
Ja, also ich habe eben für die Podcasts 20 Gespräche schon aufgenommen. Es gibt zwei Staffeln und 11 dieser 20 Gespräche habe ich jetzt nochmal in Buchform gegossen und dann aber auch versucht, ein bisschen mehr Zahlen, Daten, Fakten reinzubringen und auch ein bisschen so mehr meine Meinung dann auch und meine eigenen Gedanken zur Thematik zu bringen, weil im Podcast versuche ich mich ja wirklich eher nachzufragen, zwar aber eher zurückzuhalten, auch nicht zu werten. Und das habe ich im Buch versucht, ein bisschen breiter dann nochmal anzugehen.
Ja, da sind wir schon gespannt. Das wird im September jetzt erscheinen.
20.09. erscheint und am 28.09. gibt es die Buchpräsentation in Wien im Thalia.
Wunderbar, da sind wir wirklich schon gespannt drauf. Ich werde es ganz sicher lesen. Und liebe Frau Lang, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung, es war sehr spannend.
Danke Ihnen.
Danke.